Es freut mich, dass wir unser Studium im Propheten Jeremia heute fortsetzen können. Wir haben bisher in unseren 4 Betrachtungen im Wesentlichen das Wesen Gottes versucht zu begreifen, zu sehen, wie Gott mit seinem Volk, aber auch mit dem Rest der Menschheit auf dieser Welt umgeht und wie Gott versucht, alles anzuwenden, um das Vertrauen des Menschen zu gewinnen. Heute wollen wir uns die Leiden des Propheten anschauen, aber nicht nur, was sein Leben anbelangt, sondern auch den Grundsatz ergründen, warum Jeremia leiden musste und warum die Heilige Schrift sagt durch den Apostel Paulus im 2. Timotheusbrief im Kapitel 3, wo er sagt, dass jeder, der gottselig oder gottesfürchtig leben wolle in Christus Jesus, werde Verfolgung erleiden. Das ist 2. Timotheus 3, Vers 12. Warum muss ein Mann Gottes leiden? Warum muss er durch Schwierigkeiten gehen? Das ist ein wichtiger Punkt. Und wie weit wird ihm eine Last aufgelegt? Kann er sie tragen oder kann er sie nicht tragen? In unserer letzten Betrachtung haben wir gesehen, dass das Leiden oder die Zucht, in die Gott den Menschen nimmt nach seiner Bekehrung, eine ist, die ihn selbst reinigt von dem Irrtum, in dem er ist. Wir wissen, der Mensch kommt, wird geboren mit einem Irrtum in seinem Herzen. Durch das Licht der Wahrheit kommt ein Teil dieses Irrtums weg. Er kommt auf den Weg des Vertrauens in Gott und auf diesem Weg wächst er, bis er zum völligen Vertrauen auf Gott gekommen ist. Und unterwegs leidet er. Unterwegs ist er in Schwierigkeiten. Und die Schwierigkeiten haben einmal den Grund, dass ich selbst sehe, wenn ich falle, wo ich noch mich irre. Und der andere Grund der Schwierigkeit ist, zu sehen, dass ich's überwunden habe. So, beide Sachen, beide Ziele verfolgt Gott, indem er Schwierigkeiten zulässt in dem Leben eines Menschen. Und was aber ganz wichtig ist, dass wir nie vergessen, weil unser Irrtum in unserem Herzen betrügt uns sehr schnell. Und da brauchen wir das Wort Gottes als eine Grundlage, wenn wir in Not und Elend kommt, dass wir dann nicht uns in Selbstmitleid versinken, dass wir uns dann nicht sagen, oh, warum muss ich durch dieses Leid gehen, dass wir uns daran erinnern. Im 1. Korinther 10, Vers 13 sagt Gott, es hat euch noch keine Versuchung betroffen, als nur menschliche. Aber Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass ihr es ertragen könnt. So, ja, wir kommen durch Schwierigkeiten und in diesen Schwierigkeiten mag es uns so erscheinen, dass es keinen Ausweg gibt. Und da müssen wir uns erinnern und wissen, Gottes Wort ändert sich nicht. Es kommt keine Schwierigkeit in unser Leben, die zu schwer ist zu ertragen. Lasst uns das aufschreiben, weil ich denke, es ist ein ganz wichtiger Grundsatz in unserem Leben, weil wir alle, so wie der Prophet Jeremia und wir alle, die gottesfürchtig leben wollen, die mit Gott wandeln, werden die Feindschaft und die Widrigkeiten auch, die um einen herumstehen, erfahren. Und sie müssen in der Lage sein, zu vertrauen und das Vertrauen zu lernen. Je größer die Schwierigkeit, umso größer wird das Vertrauen. Deshalb lasst uns wissen, jedes Leid, jede Anfechtung, jede Versuchung, die in unser Leben kommt, ist nicht ausweglos. Gott hat schon einen Ausweg vorbereitet. Allein ich muss es durch den Glauben sehen und erkennen. Dann, wenn ich den Ausweg nicht sehe. So, Versuchung und Schwierigkeiten. Und Leid sind nie ausweglos. Sie sind immer abgewogen auf das Individuum so dass auf das Individuum aus dem auf den einzelnen Menschen sie kommen also aus der Hand Gottes, weil sie, bevor sie den Menschen treffen, von Gott gefiltert sind. Sie sind also nicht zufällig, Versuch und Leid sind nicht zufällig, sie sind nicht zufällig, sondern hilfreich. Nur muss ich das in dem Fall, in dem ich hineinkomme, auch erkennen oder durch den Glauben sehen. So, die Versuchung und das Leid, in die wir hineinkommen, haben immer einen Ausgang und Ausweg. Sie sind abgewogen auf jeden Einzelnen. Sie sind nie zu schwer. Und sie kommen nicht zufällig. Sie kommen aus der Hand Gottes zum Besten meines Lebens und wahrscheinlich auch noch derer, die um mich herum sind. So wollen wir auch das Leid oder die Schwierigkeiten sehen des Propheten und uns ein wenig Gedanken drüber machen. Wenn wir uns die Leiden des Propheten Jeremia anschauen, sie sind uns ja beschrieben. Besonders, es gibt in verschiedenen Kapiteln, aber das Kapitel 20 zeigt, dass der Prophet mit Schwierigkeiten behaftet war, die auf ihn kamen, nicht weil er es wollte, weil er es suchte, sondern die Aufgabe, die ihm Gott gegeben hatte, brachte ihn in diese Schwierigkeiten. Aber wir vergessen nicht, dass Gott ihm am Anfang an, als er ihn berief, gesagt hatte, ich werde dich zu einer festen Mauer machen, ich werde dich zu einem festen Säule machen, zu einer festen Stadt, es wird dich niemand überwinden können. Vers 19 auf Kapitel 1, so dass, wenn sie auch gegen dich streiten, dennoch nicht gegen dich siegen sollen, denn ich bin bei dir, sagt der Herr, um dich zu retten. Das war die Verheißung. Und jetzt sehen wir hier den Jeremia, dass er in Not ist. Und ist eine große Not gekommen. Er sagt im Vers 7, Kapitel 20, 7, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen, aber ich bin darüber täglich zum Spott geworden und jeder verlacht mich. Denn seit ich geredet, gerufen und von der Plage und Zerstörung gepredigt habe, ist mir das Wort des Herrn täglich zum Hohn und Spott geworden. Gott beruft den Propheten, er kennt die Zukunft, er weiß, dass dann, wenn jemand gerufen ist für eine Aufgabe, Widerstand kommen wird. Er rüstet seinen Diener aus. Aber der Diener hat seine menschlichen Schwächen und auch seine menschlichen Ansichten und auch noch seine im Herzen vorliegenden Irrtümer. Und so ist es ihm schwer, wenn er in eine Not kommt, damit umzugehen. Es ist nicht leicht, ja, ich würde sagen, menschlich unmöglich, mit Ablehnung zu leben, wenn er nicht die Kraft Gottes hat. Und der Prophet hat eine Botschaft, wir werden sie in den nächsten Stunden noch betrachten. Er hat zwar eine freudige Botschaft, aber dennoch ist es eine Gerichtsbotschaft. Es ist eine Botschaft, die nicht angenehm ist für die meisten, an die er sie richtet. Und das bringt den Hohn und den Spott in sein Leben. Und er muss diesem Hohn und dem Spott widerstehen, indem er sich auf Gott verlässt und sagt, Gott hat mir verheißen, er wird mich zur festen Stadt machen. Ich werde durch den Glauben bestehen. Da wächst man im Glauben. Es ist nicht leicht in der Not über die Mauer zu schauen. Es ist nicht leicht, dann, wenn man von allen Seiten verspottet oder gedroht wird, dass man ihn umbringt. Er sagt hier im nächsten Vers, da dachte ich, wohlan, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Ihr seht die Versuchung? Weil die anderen ihm nach dem Leben trachteten, so war der Prophet in der Versuchung zu sagen, ich gebe meinen Job auf. Aber es wurde in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, so dass ich es nicht ertragen konnte und ich wäre schier vergangen. So, er konnte nicht sich von der Aufgabe entledigen, weil das Wort Gottes war mit ihm. Es war seine Stärke. Es brannte wie Feuer in seinen Gebeinen, das heißt in seinem Herzen. Dort war es und er konnte nicht sein Volk lassen. So wie Gott uns auch nicht lassen kann, in seiner Liebe einfach zu verderben. Er wird alles unternehmen, um uns aus der Not zu retten. Er wird alles unternehmen und das Werkzeug, wodurch er den Menschen versucht zu helfen, ist eines, das nicht verschont ist von Leid und Kampf. Hier sagt der Prophet, Vers 10, denn ich höre, wie mich viele schelten, Schrecken ringsumher, verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. Sagen alle meine Freunde und Gesellen, ob wir ihn übervorteilen und ihm beikommen mögen und uns an ihm rächen. Dabei hat er ja nichts getan, der Prophet, dass sie ihm böse sind. Es war nur das Wort des Herrn, das er ihnen predigte. Aber der Herr ist bei mir, wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht obsiegen, sondern sollen sehr beschämt werden, weil sie so töricht handeln. Ewig wird die Schande sein, die man nicht vergessen wird. So der Prophet ist nicht allein gelassen in dieser Not. Er erinnert sich. Gottes Wort ist bei ihm und sagt, aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Ist das nicht wunderbar? Er klagt, er ist im Kampf, aber er kennt, der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Und er sieht es auch und er ist nicht frei, dass er sagt, und nun, Herr Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz siehst, lass mich deine Rache an ihnen sehen, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Hier schreit der Prophet nach Gerechtigkeit, und es ist ein legitimes Schreien nach Gerechtigkeit. Der Prophet bemüht sich nicht selbst, Rache zu machen, weil er weiß, die Rache ist mein, sagt Gott, ich will vergelten. Und er sagt, ich will jetzt deine Gerechtigkeit sehen, wie du mit ihnen umgehen wirst. Singet dem Herrn, rühmt den Herrn, der das Leben des Armen aus den Händen der Boshaften errettet. So ihr seht, er weiß, dass Gott ihn gerecht handeln wird und ihn aus der Hand der Bösen erretten wird. Aber jetzt kommt seine tiefste Klage. Und wir wissen ja, dass das Buch Jeremia und die meisten Bücher der Schrift sind nicht chronologisch geschrieben, sondern der Prophet hat es so geschrieben, wie es auch von Gottes Absicht ist, dass die Dinge uns nicht so vorgekaut gegeben werden, sondern dass wir sie selber nehmen müssen, nach allen Dingen wenden sollen. Unser Geist muss aktiv werden, damit wir es verstehen. Und so ist auch hier jetzt dieser Abschnitt ab Vers 14 zu sehen als eine Situation in seinem Leben, wo der Jeremia in einen Punkt kommt, wo er verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem ich meine Mutterleib geboren hat. Verflucht sei der, der mein Vater gute Botschaft brachte und sagte, du hast einen Sohn und ihn dadurch hoch erfreute. Vater hat sich gefreut. Der Mann, der die Botschaft brachte, soll wie die Städte sein, die der Herr zerstörte und deren wegen es ihm nicht gereut hat. Er soll am Morgen ein Geschrei hören, am Mittag ein Heulen, weil er mich nicht in Mutterleib getötet hat, so dass meine Mutter mein Grab gewesen und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Warum nur bin ich aus dem Mutterleib hervorgekommen, dass ich solchen Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schande zubringe? So merkt ihr hier, wie tief der Prophet in der Not ist. So wie Hiob ähnlich verfluchte den Tag seiner Geburt. Warum tut er das? Wie groß ist seine Not? Und wir werden sehen, dass diese Not ein Ausdruck ist einer völligen Abhängigkeit von Gott. Ein Ausdruck ist einer völligen, letztendlich Hingabe an Gott, weil ich zwar in einem Leid bin, das ich meine nicht ertragen kann, aber gleichzeitig das ganze Vertrauen auf den setze, der mich wollte, gemacht hat und berufen hat zum Dienst. Ich möchte, dass wir ein wenig betrachten, jetzt in den nachfolgenden Minuten, das Bild, das der Prophet hier abgibt. Und ich habe letzte Stunde gesagt, dass der Prophet ein Bild ist. Sein Leben ist bildlich, eine Darstellung der letzten Generation. Er ist ein Typus für die 144.000. Es gibt einige Bilder für die letzten Menschen auf dieser Welt. Und einige dieser Bilder und eines dieser Bilder ist der Prophet Jeremia mit seiner Botschaft und mit seinem Leben. Und wir wollen das ein wenig betrachten, bezogen auf die Weltereignisse und bezogen auf unsere Zeit. So, lasst uns betrachten. Der Jeremia, nehmen wir das hier. Nehmen wir das hier, sein Leben, besser gesagt seinen Dienst. Jeremias Dienst. Hier haben wir in seinem Leben Ereignisse. Etwa, wenn man das hier so die Hälfte seines Dienstes ist, er wird als sehr junger Mann berufen und er fängt an zu predigen. Ja, seine Botschaft ist nicht die angenehmste, aber er lebt 18 Jahre noch unter Josia, dem guten König, und hier hat er alle Hoffnung, dass seine Botschaft angenommen wird. Etwa in der Mitte seiner Botschaft kommt die erste Einnahme, die erste Einnahme Jerusalems, dann kommt die zweite und dann kommt die dritte und die Vernichtung Jerusalems hier. Und dann kommen noch ein paar Jahre, wo er leiden muss, weil man ihn nach Ägypten verschleppt und sie ihn mitnehmen. So, Jeremias Dienst, er wird ausgebildet, so wie Gott seine Diener ausbildet. Sein Leiden ist nicht von Anfang an so schlimm. Aber man könnte sagen, so kurz vor, in der Zeitperiode, wo dieses beginnt, beginnt auch sein Leidensweg. Und es vermehrt sich. Und sein Leid hat sicherlich den Höhepunkt um das Ereignis hier um die endgültige Einnahme und Zerstörung Jerusalems zu seiner Zeit. Da ist sein Leid maximal. Weil da ist auch die Offenbarung des Zornes Gottes. Da lebt er in diesem Zorn Gottes. Und wer das sehen muss, wie die Menschen sterben an der Pest, an dem Hunger, wie die Mütter ihre Kinder essen, und wenn man all das betrachten muss, wenn man sehen muss, wie die Gnade nicht angenommen, das heißt verspielt wurde, wenn er sieht, dass die Menschen verderben unter dieser furchtbaren Situation, in die sie hineingekommen sind und sich den Zorn Gottes zuziehen, dann muss ein Mensch auch in so einer Not denken, warum bin ich geboren, dass ich all dieses Leid sehen muss. So, der Leidensweg des Jeremia ist ein Vorbild, ein Bild für den Leidensweg der Menschen, die vor Jesu Wiederkunft leben. Weil sie gehen auch durch eine Zeitperiode, und haben eine Aufgabe zu erfüllen in dieser Welt. Sie haben auch eine Botschaft zu verkündigen, die ähnlich ist wie die Botschaft des Jeremia. Und sie müssen die Welt bis zu einem Punkt bringen. Und ich mache es jetzt hier. Hier ist die Grenze der Gnade. Hier, ab hier, haben alle Menschen sich entschieden. Ab hier ist die Gnadenzeit zu Ende. Und hier folgt der Zorn Gottes. Hier folgt der Zorn Gottes. So, hier folgen die sieben Plagen. Und bevor Gott alle Menschen zur Entscheidung führt, braucht er ein Volk, das ein Licht ist in dieser Welt, damit die Menschen es erkennen. Er braucht ein Volk mit einer Botschaft. Es wird nicht nur einer sein, es wird nicht nur ein Mensch sein. Wie soll er die ganze Welt erreichen? Es wird nicht nur Jeremia sein, es wird ein Volk sein. Es werden eine Menge von Menschen sein, die mindestens, sagt die Schrift hier, wir werden das noch sehen mit der Zahl 144.000, aber es ist ein Volk, welches eine Botschaft hier verkündigt. Und während es diese Botschaft verkündigt, wird sich das Leid steigern, bis es endgültig wird für das Volk Gottes in dem Zorn Gottes. Es gibt eine trübselige Zeit, die ist hier. Es ist nicht die schlimmste trübselige Zeit, aber es ist eine Zeit, wo der Christ um seine Botschaft verfolgt wird, so wie hier Jeremia. Er wird in den Kerker gesperrt, er wird in den Brunnen getan. Es geht ihm nicht gut. Er erkennt, wie er von allen Seiten angefochten ist. Hier wird das Volk Gottes durch eine trübselige Zeit gehen. Da wird es Märtyrer geben, da wird es Menschen geben, die ihr Leben lassen, damit das Licht der Wahrheit an alle kommt. Bis hierher scheint es. So, damit das Licht an alle kommt, so wächst aber mit der Annähern der Gnadenzeit auch die trübselige Zeit, genauso wie sie wuchs im Leben des Jeremia. Und er wurde zum Spott und Hohn, und so werden auch die Kinder Gottes zum Spott und Hohn dieser Welt werden. Weil sie haben eine Botschaft zu verkündigen, und wir werden die Botschaft etwas besser in der nächsten Stunde betrachten und im Einzelnen darauf eingehen. Aber wir werden sehen, die Botschaft ist typisch gleich mit der Botschaft des Jeremia. Und die Menschen werden sie nicht mögen. Wer schon will hören, dass ein Gottes Zorn kommen wird? Wer schon will hören, dass man Verantwortung geben muss? All das ist für den Menschen nicht angenehm, für den Gottlosen besonders nicht. Und so wird dasselbe Szenario passieren wie mit dem Jeremia. Der Jeremia wird sagen, ich werde von allen Seiten angefochten, und man wird in die Not kommen zu sagen, noch weiter verkündigen oder nicht mehr weiter verkündigen. Und so wie dieses Leid hier wächst, und es wird maximal sein, erst nach dem Schluss der Gnadenzeit für Gottes Volk. Weil hier hat man noch eine Aufgabe. Hier habe ich ein Licht zu predigen. Hier habe ich eine Aufgabe. Aber ab hier gibt es keine Aufgabe mehr. Hier sehe ich nur noch hier muss ich zuschauen, wie alles kaputt geht. Genauso wie der Jeremia. Er hatte eine Aufgabe, um die Menschen zu warnen. Bis zum letzten 2 Jahre konnte noch der Zedekia raus. Das Volk hätte sich ergeben können. Jeremia hat ihnen Gnade verheißen. Das ist das, was hier so vor dem Zerstörung passiert. Hier verbringt aber Jeremia sein Leben im Gefängnis. Aber danach muss er zusehen, wie Gottes Zorn alles vernichtet. Er kann niemand mehr warnen. Wen soll er warnen? Und hier gibt es für die 144.000 keine Aufgabe mehr im Sinne für den Menschen. Sie haben ihnen nichts mehr zu sagen. Weil egal was, der Mensch ist nicht mehr rettbar. Und das wird natürlich nicht eine einfache Sache sein. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist in diesem Bereich, wo die 7 Plagen fallen, wo der Zorn Gottes auf alle kommt, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben, die werden das mitkriegen. Und werden dort stehen. Und es mag sein, dass in diesen Tagen unter der Häufung des Zornes Gottes sie denken mögen, verflucht ist der Tag, an dem ich geboren wurde. Und vielleicht ähnlich wie der Jeremia denken. Versucht sein, von Gott verlassen zu sein, versucht sein, aufzugeben. Aber werden sie aufgeben? Nein, sie werden nicht aufgeben, weil sie ja ihr Vertrauen ganz auf Gott gesetzt haben. Möchte zeigen, dass das Verzweifeltsein in einer Anfechtung? Nicht unbedingt ein Mangel des Glaubens ist. Es mag nur ein Ausdruck eines Kampfes sein. Als Jesus rief inmitten des Zornes Gottes am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? War es ein Ausruf eines schlimmen Situation, einer großen Not in seinem Herzen. Aber es war nicht ein Ausdruck eines Zweifels und ein Nicht-Festhalten an Gott. Genauso wie Hiob, als er rief, verflucht ist der Tag, an dem ich geboren wird, nicht ein Ausdruck war seines Unglaubens, sondern gerade ein Ausdruck seines Vertrauens, aber ein Ausdruck seiner großen Not, in der er drin war. Er hat aber von Gott nicht abgelassen. Der Hiob gewinnt den Kampf des Leides. Der Jeremia gewinnt den Kampf des Leides. Er sagt: singet dem Herrn, rühmt den Herrn, der das Leben der Armen aus den Händen des Boshaften rettet. So, wenn wir in eine Zeit der Not kommen, mag es sein, dass wir denken, wir müssten am Leben verzagen. Der Paulus hat es geschrieben, dass er sagte, wir können es auch lesen im Timotheus, im zweiten Brief, wo er sagt, ab Vers 10, du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Streben, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die ich in Antiochien, Ikonien und Lystra erlebt habe, welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Wir wissen noch, als Paulus berufen wurde und Ananias zu ihm gesandt wurde, hat Gott dem Ananias gesagt: Du wirst noch sehen, wie viel dieser Mann leiden muss um des Evangeliums und des Wortes Gottes willen. Der Paulus ging durch viel Leid, und es mag sein, dass auch er in Situationen gekommen ist, wo er gemeint hat, Gott hat ihn mitten in diesem Leid verlassen. Obwohl wir bei dem Paulus das so gar nicht finden, ich habe es zumindest nicht gefunden, sondern er sieht sich als bevorzugt, dass er leiden kann. Er sieht sich als bevorzugt, dass er diesem Leib, denn er sich ja mit Christus identifiziert, sagt, an ihm noch erfüllt werden die Leiden, die an Christi Leib noch fehlen. Der Paulus rühmt sich mit den Schwierigkeiten, durch die er ging. Und dennoch sagt er dort: Wir kamen in eine Not, sodass wir am Leben verzagten. Was heißt am Leben verzagen? Dahin kommen und keinen Ausweg mehr sehen. Und in diesem Leid kann man das ausdrücken, dieses Leid, aber es ist nicht ein Ausdruck eines Misstrauens oder eines Weichens von Gottes Seite. Es ist nicht ein Aufgeben an Gott. Als Jesus es ausrief, hat er nicht an seinem Vater gezweifelt oder hat sein Vertrauen von seinem Vater nicht weggenommen, sondern im nächsten Satz sagt er: In deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ja, auch der Jeremia, obwohl er in diese Klage kommt und obwohl er diese schweren Worte hier ausdrückt, sie sind nicht ein Ausdruck seines Unglaubens. Sie haben ihn nicht zur Verzweiflung geführt. Er ist nicht von Gott gewichen. Er hat an Gott festgehalten, trotz der Not, durch die er gegangen ist. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns merken, weil wir, wenn wir gottselig leben wollen, gottesfürchtig in diesen Tagen des Endes, wir werden auch ähnlich dem Schicksal des Jeremias durch schwierige Zeiten gehen müssen, damit der Charakter und das Wesen unseres Gottes in den Schwierigkeiten hervorkommt. damit man sehen kann, was Vertrauen auf Gott bedeutet, mitten in der Schwierigkeit. Dass man sieht, dass auch wenn die Not so scheint, dass sie zu groß ist, dass sie aus dem Ruder geraten ist, dass Gott uns vergessen hat, dass wir dann doch noch sagen können, aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. So lasst uns das deshalb gut verstehen. Ja, die Not kommt. Die Stunde der Anfechtung, die über die ganze Welt kommen wird, wird eine große Not sein. Aber der Herr wird uns mitten in dieser Not befreien. Und der Jeremia ist es, der von dieser Not insbesondere schreibt. Wir wollen es lesen, Jeremia 30, ab Vers 5. Jeremia und alle Propheten beschreiben die Stunde des Zornes Gottes. Sie haben, da gibt es Ausdrücke, wenn man aufmerksam studiert, wenn es heißt, aber zu jener Zeit, das ist meistens an dem Tag, dann ist es in den Propheten, wenn man das studiert, ein Hinweis auf den Tag des Zornes Gottes. Auf den Tag, entweder davor oder danach, da gibt es eine Periode des Gerichtes. Und auf diese Periode bezieht sich meistens diese Aussage. Deshalb, wenn wir die Bibel studieren, brauchen wir ein paar Regeln, aber wir brauchen vor allen Dingen den Heiligen Geist, der uns führt, damit wir die Worte verstehen können. Weil sie scheinen so, sie sind nicht chronologisch, sie sind nicht in dem Ablauf. Und dennoch gibt es Abschnitte, die zueinander gehören und wo man sehen kann, um was es geht. Steht hier ab Vers 5 in Jeremia 30 und der Jeremia beschreibt es als Einzelner, indem er es nennt die Angst in Jakob. So lesen wir ab Vers 5. So sagt der Herr, wir hören ein Geschrei des Schreckens. Da ist nichts als Furcht und kein Friede. Forscht doch nach und seht, ob ein Mann gebären kann. Warum stellt er diese Frage? Ganz einfach. Warum sehe ich denn, dass alle Männer ihre Hände auf ihren Hüften haben wie eine Gebärende und alle Gesichter so bleich sind? Es ist ja ein großer Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen und ist eine Zeit der Angst für Jakob. Doch soll er daraus errettet werden. Der große Tag des Herrn ist der Tag seines Zornes, der abschließt mit der Wiederkunft Christi. Diese sieben Plagen, der siebten Plage, hier kommt unser Heiland, die Wiederkunft, ist an diesem Punkt, wo der Zorn Gottes zu Ende geht oder er es beendet, die Wiederkunft Christi beendet den Zorn Gottes. Deshalb ist es entscheidend, dass wir das verstehen. So, lasst uns es wirklich begreifen, was der Prophet hier beschreibt. Was ist die Angst für Jakob? Und die Angst für Jakob ist diese Zeitperiode. Es ist die einzige Zeitperiode, wo diese Zeit der Trübsal ist. Es ist die Zeit des Ausgießens des Zornes Gottes. Aber es ist Jakob, der in Not ist. Es scheint, dass nicht die Welt in der Not ist. Ja, die Welt ist in großer Not. Die sterben alle. Aber hier ist eine Erfahrung für die Kinder Gottes. Die ist ähnlich der Erfahrung Christi am Kreuz, der durch den Zorn Gottes geht. Der Zorn Gottes kann ihn aber nicht zerstören, weil keine Sünde in ihm ist. Er ist nur der Träger, die Wegnahme der Sünde. Deshalb stirbt Christus auch nicht im Zorne Gottes. Er gibt sein Leben selber auf. Er gibt es freiwillig, um die Sünde endgültig zu vernichten, um das üble Auge, den Irrtum endgültig auszulöschen im Leben des Menschen und durch die Auferstehung ein völlig neues Leben erschaffen, das dort aus dem Grab kam. Es gibt also eine Erfahrung für die letzte Generation, für die 144.000. Und diese Erfahrung ist eine, die mit der des Heilandes entspricht. Sie werden durch das Leid hindurchgehen, wo sie sich fragen, wo ist Gott? Wo hat er mich verlassen? Und diese Angst in Jakob ist die Angst, die Jakob erfahren hat, als er in der Nacht kämpfte mit dem Engel, der ja Christus ist, der kämpfte, weil er nicht wusste, ist er jetzt befreit von seiner Sünde oder nicht? Ist sein Leben rein, weil er wird morgen seinen Bruder treffen, der kommt mit seiner Horde, um ihn zu töten. Und der Jakob geht in seiner Angst. Da geht es ihm nicht um den Tod, sondern es geht ihm um seine Annahme bei Gott. Und hier kämpft er und er kämpft und muss erkennen, dass er mit dem Engel kämpft. Und als er erkennt, mit wem er kämpft, hängt er sich an seine Brust und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Der Jakob geht durch eine Angst. Er geht durch einen Kampf, in dem er letztendlich sieht, dass durch eigene Anstrengung nichts zu erreichen ist, sondern allein durch das Vertrauen auf seinen Herrn. Und das müssen die 144.000 erleben, um eins zu werden mit Christus, um in seiner Erfahrung gleich zu sein, befreit sein aus aller Sünde, aus allem Misstrauen auf Gott. Hätten sie eine Sünde, die sie nicht bekannt hätten und gelassen, würden sie die Zeit der Trübsal des Zornes Gottes nicht überstehen. Weil der Zorn Gottes wird alle Menschen vernichten in diesen 7 Plagen, außer den 144.000. Sie sind die Einzigen, die den Zorn Gottes überleben, weil keine Sünde in ihnen ist. Aber sie werden eine Erfahrung haben, die sie hier beschrieben ist. Sie haben bleiche Gesichter. Sie haben ihre Hände im Schoß oder auf den Hüften, so wie eine gebärende Frau. Sie sind in Schmerzen einer gebärenden Frau. Und weil es ein Bild ist, die Erfahrung des Jakob an dem Abend in der Nacht, bevor er seinen Bruder findet, deshalb verwendet Gott in diesem Kapitel, und ihr könnt das Ganze durchlesen und studieren, es ist ein wichtiges Kapitel, können wir sehen, dass es sich ein Bild ist für unsere Zeit, weil die Angst in Jakob, es ist der große Tag, es ist ein Tag, wie er noch nie gewesen ist, es ist der Tag des Zornes Gottes, es ist die Zeitperiode dieser letzten Zeit, bis Jesus Christus in den Wolken des Himmels kommt und den Zorn Gottes beendet, indem alle Menschen, die noch leben und nicht erlöst sind, sterben und indem er die Überbleibenden und dann die anderen, die er auferweckt, in den Himmel nimmt und vorerst Ruhe ist, bis nach 1000 Jahren dann das endgültige Gericht getagen wird und alles entschieden wird. So, im Neuen Testament, in der Offenbarung, wird uns deshalb in Kapitel 14 Christus und die 144 als eine Einheit dargestellt. Es steht ab Vers 1, und ich schaute und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die den Namen seines Vaters an ihrer Stirn geschrieben trugen. So, diese 144.000 sind eine Einheit mit Christus, weil sie haben eine Erfahrung, die einzigartig ist. Deshalb sind sie es auch, die hier im Kapitel 15, ab Vers 2 sind, und es sagt, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt, und die den Sieg über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen und über die Zahl seines Namens behalten hatten. Es gibt also viele Menschen, die sich das Mahlzeichen des Tieres nicht geben werden, aber sie werden sterben bis zum Ende der Gnadenzeit, weil sie sind nicht vorbereitet, durch diese trübselige Zeit zu gehen. Aber die, die Gott vorbereitet hat, die 144.000, die durch diese trübselige Zeit gehen, sie sind die, die den Sieg behalten haben. Das heißt, sie gehen dadurch, obwohl sie gepeinigt werden und verfolgt werden, wie schlimm es noch nie gewesen ist. Der Jeremia ist vielleicht dafür noch ein kleines Abbild nur. Aber sie behalten den Sieg und sie standen am gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes und sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Könige, der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine Gerechtigkeit ist offenbar worden. So, das sind die 144.000 am gläsernen Meer. Sie sind es, die eine einzigartige Erfahrung haben, die sie mit Christus so vereint wie niemand anderen, weil sie gehen durch die ähnliche Qual, die Jesus am Kreuz ging. Und sie bestätigen, dass der Zorn Gottes sie nicht töten kann. Sie bestätigen, dass auch wenn sie in einer Situation sind, wo sie denken, es gibt keinen Ausweg, bleibt ihr Glaube an Gott nicht weg. Sie mögen den Tag ihrer Geburt verfluchen. Sie mögen rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie mögen in einer außerordentlichen Not sein, so wie hier geschrieben ist, mit bleichen Augen, mit bleichem Gesicht, mit schreienden Hüften. Und dennoch werden sie sich nicht bewegen, sondern werden das Vertrauen auf Gott zeigen, bis zur Stunde der Befreiung. Deshalb ist es so schön, dass hier steht, in Vers 7, doch soll er daraus errettet werden. Jakob, so wie Jakob gesiegt hat, ist er und wird er daraus befreit. Es gibt noch ein paar andere Bilder, die dieses Bild zeigen, vom Ende. Außer dem Jeremia gibt es den Noah. Er predigt auch eine lange Zeit. Und auch er wird verspottet und gehöhnt, wo er baut auf trockenem Land eine Arche. Aber er geht durch den Zorn Gottes durch. Er muss dort in der Arche sehen, wie alle anderen Menschen vom Wasser zerstört werden, außer ihm und seiner Familie. 8 Seelen bleiben übrig. Das war sicherlich nicht eine leichte Erfahrung für Noah. Diese Not, in die er kam. Er war zwar in der Arche sicher, aber die Arche wurde hin und her geschüttelt und im Sturm des Ganzen war er mittendrin. Wir haben noch andere Bilder außer dem Jeremia, die für diese Zeit des Endes sind und zeigen, dass Gott erretten wird. Wir haben die 3 Männer in Daniel, die sich nicht beugen vor dem Bild. Es ist eine direkte Applikation oder Hinweis auf die Kinder Gottes in den letzten Tagen. Hier, wenn man so will, wird ein Bild des Tieres aufgerichtet. Ja, machen wir es mal hier so, das Bild des Tieres. Und wenn dieses Bild des Tieres aufgerichtet wird und vielleicht schon davor beginnt eine trübselige Zeit für das Volk Gottes. Und sie beugen sich nicht vor dem Bild, die 3 Männer. Und sie werden in den feurigen Ofen geschmissen. Sie werden hineingebracht. Und was passiert im feurigen Ofen? Nichts wird an ihnen versenkt. So wird es auch über die 144.000, sagt Jesus, ein Haar auf ihrem Haupt wird nicht gekrümmt werden. Ja, hier passiert vieles. Ab hier sind sie in völliger Sicherheit. Und dennoch machen sie eine Erfahrung, weil sie es wissen es ja nicht. Wir müssen das Vertrauen beweisen. Es muss bewiesen werden von dem ganzen Universum, dass der Mensch wiederhergestellt ist. Auch wenn Gott sein Feind ist, bleibt er und vertraut ihm. Das ist die Erfahrung, die die 3 Männer machen. Sie kommen in den Feuerofen, der Trübsal, aber sie sterben nicht. Hier wird es viele Tote geben, aber danach gibt es keinen Toten mehr. Könnte Satan die 144.000, einen davon, kaputt machen, würde er triumphieren, aber er kann es nicht. Diese Menschen haben das Siegel Gottes an ihrer Stirn. Ja, sie gehen durch eine innere und auch eine äußere Anfechtung. Die innere ist viel größer wie die äußere, so wie Christus am Kreuz die Schmerzen dort nicht wirklich so wahrnahm wie den Schmerz der Sünde, den Schmerz des Zornes Gottes, des Verlassenseins von Gott. Das wird der Schmerz sein der 144.000. Er ist mitten mit ihnen im Feuer und dennoch sehen sie nicht. Vielleicht so ähnlich, weiß nicht, haben die Männer ihn gesehen im Feuerofen, aber der Nebukadnezar sah ihn. Der Nebukadnezar sah, dass 4 Gestalten dort waren und nicht nur 3. Und sie hatten ja nur 3 hineingeschmissen. So, das Bild dieser 3 Männer, die durch den Zorn Gottes gehen, durch den feurigen Ofen, aber sie werden nicht versenkt. So, auch der Jeremia geht durch den Zorn. Der Nebukadnezar sagt ihm, den Jeremia darf niemand berühren. Aber das Herzeleid, was er mitmacht, davon kann er nicht befreit werden. Davon wird er erst befreit am Tag seiner Auferstehung. Davon werden die 144.000 befreit am Tage. Ja, kurz davor Jesus wiederkommt, wenn Gott, so wie er verheißen hat, in der Offenbarung den Himmel öffnen wird und die Befreiung geben wird für sein Volk. So lasst uns zusammenfassen diese Betrachtung. Der Christ, der Gott treu folgt, nachfolgt, hat und wird Verfolgung erleiden müssen. Je nachdem, in welcher Zeitperiode er lebt. Aber es wird immer Menschen geben, die gegen ihn sind. So wie der Esau gegen Jakob und wie Ismael gegen Isaak und wie auch immer der Kampf aussehen wird. Immer der Gerechte wird verfolgt von dem Ungerechten. Nie umgekehrt, nie umgekehrt. Deshalb wartet der Gerechte in der Verfolgung ruhig auf die Rache Gottes, auf das Eingreifen Gottes. So, wir werden in Not kommen. Jeder Mensch. Aber eine besondere Not hat auch noch der, der gottesfürchtig lebt und auch noch eine Botschaft zu verkündigen hat. Und diese Botschaft, die er zu verkündigen hat, ist eine, die die Welt erfahren muss. Es ist keine Botschaft, die auf große Akzeptanz stoßen wird. Nicht, weil die Botschaft nicht schön ist, nicht, weil sie nicht einladend ist, nicht, weil sie die beste Botschaft ist, sie ist nämlich das Evangelium, sondern weil der Mensch sich dem nicht hingeben will. Er möchte sein Irrtum ausleben, er stemmt sich dagegen und durch das Dagegenstemmen, weil ja viele von denen, die sich dagegen stemmen, schon an die Grenze gekommen sind, deshalb wird es so sein, dass man Verfolgung erleiden muss von diesen Menschen. Aber wenn man treu weitergeht, so wie Jeremia treu weitergegangen ist und wir treu weitergehen, werden wir erreichen das Ziel. Und wir werden zu denen gehören. Ich meine, jeder, der will, jeder, der sich hinweist, es ist letztendlich Gottes Wahl. Die 144.000 sind Gottes auserwählte Kinder. Sie sind nicht auserwählt von einem Menschen. Sie haben das Siegel Gottes. Sie sind Gottes Auserwählte, so wie Jeremia auserwählt wurde für diesen Dienst. Sie haben einen der schwierigsten und höchsten und verantwortungsvollsten Dienste überhaupt, die Gott einem Menschen geben wird, ist berufen zu sein und mitzuarbeiten mit Gott, um dahin zu kommen. Deshalb will ich ja auch einer unter ihnen sein. Ob Gott das so will, weiß ich nicht. Aber ich will es. Ohne meinen Willen kann er mich dahin nicht bringen. Deshalb bin ich bereit, alles zu tun. Ja, ich weiß nicht, was das alles auf mich wartet in der Zukunft. Wir sind ja noch hier. Das Bild des Tieres ist noch nicht aufgerichtet. Leid ist noch nicht gekommen, so in mein Leben. Aber ich weiß es. Und Gott wird es schrittweise beibringen, so dass es ausgewogen ist, dass man sich daran gewöhnt und dass man bestehen kann darin. Wenn man von hier direkt hier hineinkäme, dann würde keiner bestehen. Aber Gott trainiert sein Volk. Er macht uns fertig durch Leiden zu bestehen, so wie den Paulus gemacht hat. Und jetzt schreibt der Paulus dem Timotheus, aber auch der Timotheus, würde ich sagen, ist in diesen Abschnitten ein Bild für die letzte Generation, ist ein Vorbild für die 144.000, weil es sind zum Teil junge Leute, aber zum Teil auch welche in meinem Alter, schon etwas gestanden, schon etwas erfahren, die dann weitergehen. So wahrscheinlich aus unterschiedlichen Altersrichtungen werden die 144.000 zusammengestellt sein, aber sie werden alle eine Erfahrung haben müssen, die sie leidgeprüft sind, sodass sie das schwerste Leid, das den Eindruck, Gott hat sie verlassen, die Unsicherheit, ob sie angenommen sind oder nicht an der Stunde Jesus hatte die Sicherheit, dass er angenommen war vor dem Kreuz. Aber als er dort mitten im Zorn war, war sie völlig weg. Und so wird es auch bei Ihnen sein. Hier sind Sie sich sicher, aber hier kommen Sie in eine Situation, wo Sie außerordentliche Glaube geprüft wird und Sie werden bestehen. Und ich möchte beenden diese Betrachtung mit den Worten des Paulus, welches ja letztendlich die Worte Christi sind an den Timotheus. Und alle, die gottesfürchtig leben, ab Vers 12, 2. Timotheus 3, Vers 12. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Denn böse Menschen und Verführer werden es immer ärger treiben. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleib in dem, was du gelernt und worauf du vertraut hast, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich weise machen kann zum Heil durch den Glauben an Christus Jesus. Denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zum Lehren, zum Überführen, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sei. Das ist unser Auftrag. Nicht uns vor dem, was kommen soll, entmutigen, weil es wird uns eine große Gnade gegeben. Gott wird mit uns sein. Und wie schön wird es sein, wenn unsere Augen den Himmel offen sehen werden und die Wolke und Christus kommen. Werden wir uns dann noch erinnern, wie schwer die Zeit war? Werden wir dann noch sagen, na ja, Herr, du hast uns zu viel aufgetragen? Nein. Wir werden dann ihn anschauen. Und wir werden überglücklich sein, dass wir den guten Kampf gekämpft haben. Dass wir den Glauben behalten. Dass wir, egal wie schwierig die Zeiten waren, nie aufgegeben haben an ihm. Dann wird unser Herz vor Jubel verlocken. Genauso wie der Jeremia sagt, singet dem Herrn. Dann werden sich aus unseren Stimmlippen, durch unseren Mund ein Geschrei, ein Lobgesang hervorkommen. Es wird so beschrieben, wie der Malachi sagt, sie werden hüpfen wie die Mastkälber. Das heißt, die Freude der Erlösten wird sich mit nichts vergleichen können, was sie bis dahin erlebt haben. Ich möchte an dem Tag einer davon sein. Und Gott sucht sich diese Menschen, weil er möchte, dass wir es wollen. Ob wir es letztendlich sind, Ellen White sagt, wir werden es eines Tages wissen. Und sie sagt, wir sollen auch streben danach, mit allen Kräften, die Gott uns gegeben hat, und unter sie zu kommen. Ja, wir wissen, was auf uns wartet. Dennoch verheißt uns Gott, ich werde euch zur festen Mauer machen und es wird euch nichts passieren. Wollen wir das heute im Glauben annehmen, wo wir es noch nicht sehen, und wollen wir vorwärts gehen, dass wir dann leidgeprüft eines Tages ein völliges Vertrauen haben zu Gott, die Sünde mit allem Bösen verabscheuen und unsere Festigkeit ganz in Gott haben? Ich möchte es. Ich hoffe, du auch. Amen.